Psalm 29 ist ein ganz besonderer Psalm, finde ich. Also für mich vor allem ist er erstmal besonders. Ich habe dabei mein Examen geschrieben im AT, das war beim zweiten Anlauf. Von daher ist mir dann gleich so bewusst geworden, ah ja, das war ja der. Ich habe keine Ahnung mehr, welchen Vers ich mittendrin übersetzen sollte. Ich weiß bloß, den letzten habe ich mit übersetzen sollen und was ich alles dazu geschrieben habe, kann ich auch nicht mehr komplett sagen. Aber es war mein Examenspsalm. Von dem her, ich möchte diesen Psalm einmal komplett vorlesen. Vielleicht fällt euch schon mal das Thema auf dieses Psalms. Also ein Psalm Davids. Bringet da dem Herrn, ihr Himmlischen, bringet da dem Herrn Ehre und Stärke. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern. Der Gott der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht. Die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern. Der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt hüpfen wie ein Kalb den Libanon, den Sirion wie einen jungen Wildstier. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Die Stimme des Herrn lässt die Wüste erbeben. Der Herr lässt erbeben die Wüste Kadesh. Die Stimme des Herrn lässt Eichen wirbeln. Und Wälder kahl, in seinem Tempel ruft alles Ehre. Der Herr hat seinen Thron über der Flut. Der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Euch zufällig ein wichtiges Themenwort aufgefallen in diesem Psalm. Genau. Ganz konträr zu dem, wie viele Gläubige heute reden, die nämlich irgendwie von allem anderen reden, außer von Gott. Dann wird dieses erwähnt, diese Probleme in der Welt, diese Probleme bei der Wirtschaft, diese Probleme im eigenen Leben. Und das Einzige, wo Gott dann vielleicht vorkommen könnte, wäre eher so, ja, Gott lässt mich gerade durch was Schweres gehen, also lass mich dir erzählen, wie es mir geht. Und dieser Psalm hier ist erstmal komplett anders, der geht ständig nur, es geht um Gott, es geht um Gott, es geht um Gott. Und dann eben vor allem der Herr, also wenn wir jetzt das Hebräisch gelesen hätten und ich es nicht auf die jüdische Weise gemacht hätte, hätte ich die ganze Zeit Gottes Namen auch vorgelesen. Und dann hätte es davon abgehangen, von welcher Tradition ich hergekommen wäre, entweder die ältere Tradition, dass ich Jehova gesagt hätte, hat mit Vokalisation zu tun bei dem Ganzen, weil da sind ja keine Vokale eigentlich im Hebräischen. Und man nimmt heute eher an Jahwe. Das Wichtige aber dabei ist gar nicht, wie wird der Name jetzt ausgesprochen, sondern worum geht es bei dem Namen. Nämlich, es ist eben dieser Bundesgott. Der Gott, der mit Adam einen Bund geschlossen hat, der sich dann später Abraham geoffenbart hat und der, also ganz besondere Stelle ist eben in 1. Mose 22, wo es immer wieder eigentlich erst nur um Gott geht, der das alles von Abraham verlangt, bis dann am Ende der Engel des Herrn ruft und Isaak rettet. Dann ist es natürlich der Gott, der sich Mose offenbart, gerade auch dann wirklich mit dem Namen. Und er sagt, ich will mein Volk erlösen. Und seitdem kommt der Name dann immer wieder. Und als es dann später ins Griechische übersetzt wurde, hat man diesen Namen dann gerade an der Stelle von Mose übersetzt mit der, der ist, oder der Seiende. Das kommt dann in der Offenbarung auch wieder vor mit der, der war und der, der ist. Und dann aber nicht der, der sein wird, sondern der, der kommt. Aber tatsächlich auch nochmal dieses Gott ist einfach. Er war schon immer, er ist immer, er wird immer derselbe sein. Das heißt also, wenn wir jetzt hier von dem Herrn reden, haben wir es mit dem Gott zu tun, der sich nie verändert. Der Mensch geworden ist, der gewissermaßen unsere Beziehung zu ihm geändert hat, aber der sich selber nie verändert. Und jetzt sagt David eben alles Mögliche darüber. Also bringt da dem Herrn, ihr Himmlischen, bringt da dem Herrn Ehre und Stärke. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Also allein schon hier viermal, kommt übrigens 18 Mal vor der Name in diesen 11 Versen. Also bringet da. Darbringen haben wir ganz eindeutig mit Opfer darbringen. Also Opfer wäre ja eigentlich von uns jetzt eher so vom Denken her, dass man jetzt irgendwas auf den Altar legt. Warum denn nicht? Aber natürlich, jetzt steht hier, Ehre und Stärke soll man ihm darbringen. Wie macht man das? Das bedeutet tatsächlich in dem Fall eigentlich eher, dass ich mitunter gegen mein eigenes Empfinden Gott die Ehre gebe und die Stärke. Also, dass ich ganz klar sage, du hast die Ehre. Und wir hatten das bei Psalm 24 schon. Ehre kommt im Hebräischen vom Wort für schwer sein, also die Gewichtigkeit. Dass ich zu Gott sage, dein Wort hat bei mir am meisten Gewicht. Nicht das Wort meines Ehepartners, auch nicht das Wort der Regierung, auch nicht das Wort von meinem Chef, wenn ich noch einen habe oder nicht oder was auch immer. Kann natürlich auch der Ehepartner der Chef sein, also wenigstens im Privaten. Ganz gleich, Gottes Wort hat mehr Gewichtigkeit, auch mehr Gewicht als irgendwie, wenn ein Bekannter schon mal irgendwas gesagt hat über Gott und dann plötzlich sagt das Wort Gottes aber was anderes und dann muss man irgendwie sagen, ja, aber der andere ist dann auch was. Nee, aber das Wort sagt das über Gott. Und das bedeutet es zum Beispiel, Gott Ehre zu geben. Ich sage, du hast mehr Gewicht als alles um mich herum. Und Stärke, das bedeutet, ihm es darzubringen in dem Sinne, dass ich sage, nicht meine eigene Kraft, sondern deine Kraft. Also, ich darf meine eigene Kraft verwenden. Es geht nicht nur darum, passiv im Bett zu liegen. Das wäre so die ultimative Auslegung von Luther. Also, der hat das selbst nie so gepredigt, aber es gibt Leute, die können ihn so weit, dann halt dem von wegen, ich darf gar keine Werke tun, sondern Gott muss alles machen. Was es aber viel mehr bedeutet, ist, ich stelle meine Stärke in Gottes Verfügung und sage, okay, das bisschen, was ich kann, das mache ich natürlich, aber nicht aus mir selber heraus, sondern aus dir. Und dann darf das bisschen, was ich habe, dann verstärkt werden durch deine Kraft. Also ein nettes Beispiel, da habe ich vor ein paar Wochen auch mal gebracht, Bruder Yun, the Heavenly Man, der gefangen war und dann hat er plötzlich gehört, der Gott des Petrus ist auch dein Gott, ist aufgestanden mitten unter der Menge von Leuten, die um ihn herum waren, die ihn gefangen gehalten haben und keiner hat ihn bemerkt, geht raus und kommt auf eine Mauer zu und dann kommt ihm halt der Vers in den Sinn, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und er springt halt. Also hat an dem Fall nicht, wie es jetzt übrigens dieses ultimativ lutherische gewesen wäre, gesagt, gut, dann mach mal. Und wäre einfach nur da gestanden, dann hätten ihn die Leute ganz schnell wieder gekriegt. Sondern er hat sich selber in Bewegung gesetzt. Natürlich überhaupt nicht so, dass, also von der menschlichen Kraft her hätte er vielleicht nur kurz so, aber springt hoch, während er fliegt, stellt er fest, ach ja, hinten ist ein Gewässer. Ich weiß nicht mal, ob es ein See oder ein Teich war, aber auf alle Fälle viel zu groß, um eigentlich drüber zu kommen. Aber er fliegt komplett drüber und landet auf der anderen Seite ganz sicher und kann dann halt weitermachen. Also, bringe da dem Herrn Ehre und Stärke, bringe da dem Herrn die Ehre seines Namens. Also auch nochmal, dass Gottes Name Gewicht hat. Ganz berühmter Vers eben, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Und wie ich dann selber eigentlich erst richtig rausgefunden habe, als ich das in Knittling gemacht habe, anrufen bedeutet sich auf den Namen berufen. Ich berufe mich auf deinen Namen. Du bist der Ewige, der Unwandelbare. Und dann kann man eben alles, was mit Gottes Namen in Verbindung steht, also zum Beispiel da mit Abraham, da sagt er dann eben, er nennt den Ort, der Herr sieht, was man aber auch übersetzen kann mit der Herr versorgt, weil er dann eben versorgt hat mit dem Opfer, das dann statt Isaaks geopfert werden konnte. Und dann sagen, okay, du bist der Herr, mein Versorger, also mach, darauf berufe ich mich. Und dann bin ich gerettet, dann ist mir geholfen, auch wenn ich es noch nicht unbedingt sofort sehe. Und dann natürlich auch, wenn wir uns Gott, den Menschen angucken, also Jesus, da heißt im Philipperbrief, dass Jesus eben Gott gleich war, er musste es nicht für einen Raub ansehen, hat Luther es übersetzt, also Jesus musste nichts, was irgendwie göttlich war, für sich fälschlicherweise in Anspruch nehmen, sondern es hat ihm alles gehört. Aber er hat sich komplett erniedrigt, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn erhoben, ihn, den Menschen, Jesus, und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Also ganz gleich, was mein Problem für einen Namen hat, Dieser Name meines Problems ist nicht über dem Namen Jesu. Und dann darf ich ankommen zu dem Problem und sagen, im Namen Jesu, Problem, du haust jetzt ab. Du hast keinen Platz hier, hier herrscht der Name Jesu und nicht du. Das braucht manchmal auch ein bisschen, weil ich mich selber dann ein bisschen in den Glauben hineinreden muss, gewissermaßen. Aber, oder weil halt auch nicht jeder, nicht sofort der erste Axthieb einen Baum fällt. Aber es funktioniert. Und dann muss das Problem am Ende weichen, weil ich im Namen Jesu dagegen stehe. Das ist dieses, die Ehre seines Namens. Und dann betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Das ist natürlich aus Davids Sicht, der König in seinen königlichen Gewändern, die Priester in ihren Priestergewändern. Witzigerweise sagt David das, der in seiner Unterwäsche vor der Bundeslade herumgetanzt ist. Nee, also Unterwäsche ist dann schon noch dran gewesen. Also irgendwie wenigstens Lenden, nee, aber Priestergewand hat er angehabt, das steht da. Also auf alle Fälle, aber Unterwäsche halt, ne, also von wegen nur das Nötigste. Weswegen ihn dann ja auch Michal so verspottet hat, so, haha, guckt euch den mal an. Aber genau das war eigentlich der richtige Schmuck, den David hatte, nämlich, dass er gesagt hat, ich lobe Gott. Es ist mir völlig egal, wie meine Ehre ist. Natürlich ist es wunderbar, wenn der König in seinem heiligen Schmuck, also in seiner Pracht vor dem König der Könige auf die Knie geht. Damit dann klar ist, das ist der König und nicht ich. Aber es ist völlig wurscht eigentlich erstmal, was man anhat, weil man dann eben trotzdem sagt, ich gebe Gott die Ehre. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern. Der Gott der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht. Die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Jetzt geht's um Gottes Stimme. Die kommt an ganz vielen Stellen vor. Das erste Mal bewusst, wo viele Menschen die Stimme hören, ist am Berg Sinai. Und da donnert es. Und es donnert und klingt wie Posaunen oder Trompeten, je nachdem, welche Art von Übersetzung man hat. Aber es donnert halt vom Himmel. So, dass das Volk sagt, Mose, lass Gott zu dir reden, wir vertrauen dir. Die wollen Gottes Stimme gar nicht hören. Und dann weitere berühmte Stelle ist bei Jesu Taufe. Und dann zweimal noch in Jesu Leben, also insgesamt dreimal, nämlich auf dem Berg der Verklärung, kommt die Stimme vom Himmel, wo Gott dann sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann in Johannes 12 sagt Jesus, Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann kommt wieder eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn weiter verherrlichen. Und die Leute um Jesus herum meinen auch nur, es habe gedonnert und manche sagen gerade noch, es war ein Engel. Und dann kommt bei Paulus, oder Saulus da noch, als er Jesus trifft, kommt auch die Stimme vom Himmel und es donnert. Die Leute um Paulus herum denken, es gewittert. Aber es ist irgendwie aus Gewitter aus heiterem Himmel. Und später in der Offenbarung wird Gottes Stimme auch beschrieben wie Donner und wie viele Wasser. Also genau das, was hier steht. Interessanterweise bloß nicht mit Fußnote versehen hier in der Lutherbibel. Da haben sie wahrscheinlich in dem Fall nicht dran gedacht. Man denkt ja auch nicht an alles. Aber auf alle Fälle, Gottes Stimme, die so gewaltig ist, dass selbst die Toten auferstehen. Und hier eben, was macht die Stimme? Also erschallt über den Wassern, der Gott der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern, und dann die Stimme des Herrn ergeht mit Macht, sie geht herrlich. Und was passiert dann? Sie zerbricht die Zedern des Libanon. Und das sind gewaltige Bäume. Also der Libanon hat bis heute die Zeder bei sich im Wappen, ich glaube in der Flagge auch. Es sind riesige Bäume. Und die einfach zu zerbrechen, ist jetzt nicht so einfach. Also ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal Bäume gefällt habt. Ich selber habe zweimal in meinem Leben Bäume ausgerissen. Aber es waren beide Male nur so schmale Bäume. Genau. Das eine Mal war auch richtig sumpfiger Boden und ich habe mich nur dagegen gelegt und dann, immerhin kann ich jetzt in der Schule was erzählen. Aber so ein dicker Baum und alles, nee, also das definitiv nicht. Aber Gottes Stimme zerbricht die einfach. Also wie man Zahnstocher hat. Knack. Oder vielleicht oder noch einfacher eine Salzstange. Und schon ist das Ding kaputt. Und das macht Gott nicht mit seiner Hand, sondern mit seiner Stimme. Was auch nochmal zeigt, Gottes Stimme kann Dinge tun, die wir selber gar nicht für möglich halten. Also Gott lässt dein Wort ergehen und sagt, es werde Licht. Und es ist Licht. Interessante ist übrigens, er hat uns auch die Autorität gegeben durch unsere Worte, dass wir in unserer eigenen Welt halt Dinge bewerkstelligen können. Also vor allem, also wenn wir eher negativ reden, dann glauben wir das halt auch eher und dann kommt das Negative auch eher. Aber wenn wir Gottes Wort reden und gerade das, was uns in Jesus gilt, dann setzt sich das bei uns erstens im Glauben, dann hören es die Engel um uns herum, die Engel, die im Hebräerbrief als dienstbare Geister beschrieben werden, für die, die das Heil erben. Und dann ziehen die Engel los und machen das. Also wir dürfen den Engeln sogar Befehl geben. Und sagen, hier, guck mal, so sagt das Wort, kümmert sich drum. Für mich. Dann kann der Engel etwas wesentlich schneller bewerkstelligen, als ich es jemals gemacht hätte. Und das, Gottes Stimme kann diese Riesenbäume zerbrechen. Und da, wo ich im Einklang mit Gottes Wort bin, kann ich auch einiges hinkriegen. Dann wird es noch weiter beschrieben, was Gott alles machen kann. Nämlich, er lässt hüpfen wie ein Kalb den Libanon. Also der Libanon ist in dem Fall halt nicht nur das Land, das gab es ja damals noch nicht so, sondern das Gebirge. Ich könnte mir denken, dass es da um ein Erdbeben geht. Das ist halt so wirklich bebt und so weiter, aber warum sollen die Berge nicht auch wirklich hüpfen? Also, haben wir jetzt natürlich kein historisches Dokument darüber, aber einfach auch mal zu sagen, okay, ich stelle mir das jetzt bildlich vor und Gott kann das sogar machen lassen, nämlich wie ein Kalb soll das hüpfen lassen. Und ne, gerade die Kälber kommen das erste Mal auf die Weide, nachdem sie nur im Stall waren und die hüpfen so fröhlich herum und das genauso lässt Gott auch den Libanon hüpfen. Und den Sirion wie einen jungen Wildstier. Der Sirion ist auch ein Gebirge, halt ein bisschen weiter östlich. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Also gewissermaßen ist Gott auch ein feuerspeiender Drache. Er hängt auch damit zusammen, dass Gott eben selber auch wie ein Feuer ist oder auch sogar selber tatsächlich ein Feuer ist, wie eben der Heilige Geist, der runterkommt, dass der brennende Dornbusch da war, dass Gott selber derjenige ist, der Feuer schickt bei Elia. All das kommt damit hinein, auch wenn zumindest Elia auch David ja noch gar nicht bekannt war und auch Pfingsten war ihm noch nicht bekannt. Aber trotzdem kann David das schon sagen und weiß, Gott ist dieses verheerende Feuer. Die Stimme des Herrn lässt die Wüste erbeben. Der Herr lässt erbeben die Wüste Kadesh. Sind es unterschiedliche Wüsten, die da erwähnt sind. Das eine ist tatsächlich eine Wüste. Und Kadesh, die Wüste, das ist eher so eine Wildnis. Kadesh liegt ganz unten, also im südlichen Juda, also Negev-Wüste. Und die Wüste Negev ist halt keine Wüste, wie wir das halt heute mit der Sahara in Verbindung setzen. Savanne, Steppe, so halt in die Richtung. Aber auch das erbebt durch Gottes Stimme. Und da ist nochmal schön, wenn wir das nochmal vorhaben, was mit den Wassern da war. Weil die Wasser lassen die Wüste erbeben. Wenn es geregnet hat, in den Bergen zum Beispiel. Also jetzt in den moabitischen Bergen oder wo auch immer. Und dann sammelt sich das Wasser allmählich immer mehr in diese sogenannten Wadis, das ist das arabische Wort dafür. Und dann fließt das Wasser und man kann von weit weg das Wasser donnern hören. Und es bebt tatsächlich auch, weil das Wasser so sehr brummt und alles. Und wenn man dann, oder es kommt plötzlich Wasserfälle halt mitten in der Wüste und alles. Und dann donnert es. Und genauso ist Gottes Stimme, die wie das Wasser hineinkommt und dann aber auch Fruchtbarkeit wieder schenkt und alles. Und deswegen kann es dann weiter heißen, die Stimme des Herrn lässt Eichen wirbeln oder die Stimme des Herrn erregt die Hirschkühe. Also, dass Gott auch, also entweder die Eichen oder Terebinthen, also die Bäume, die da stehen, halt wirklich erbeben lässt, oder auch die Hirschkühe, die sich sonst auch nicht unbedingt durch alles durcheinander bringen lassen, aber dadurch schon, dass sie dadurch wirklich aufspringen und losziehen. Und er reißt Wälder kahl. Also könnte man auch wieder das Wasser nehmen, aber auch, dass Gott tatsächlich sagen kann, ist mir egal, ob da ein Wald steht, tief verwurzelt. Ich spreche nur ein Wort und das Ding ist weg. Was übrigens auch wunderbar mit dem zusammenpasst, was Jesus in Lukas 17 sagt. Und das lese ich uns einmal ganz schnell vor. Da sagen die Apostel nämlich zu Jesus, stärke uns den Glauben. Also es geht davor um Verführung zum Abfall und dass Jesus davor warnt. Und dann wollen die Jünger natürlich nicht verführt werden zum Abfall und auch niemand anderen verführen. Und sagen deswegen, stärke uns den Glauben. Und Jesus sagt dann aber, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus, versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Also, Jesus sagt nicht, es kommt nicht auf die Größe an, sondern es kommt, also wenn es schon ein Senfkorn ist. In dem Fall ist tatsächlich die Größe, an anderen Stellen redet Jesus eigentlich eher von der Reinheit des Senfkorns, weil man Senfkörner nicht kreuzen kann. Alle anderen möglichen Samen kann man ja kreuzen, Senfkörner nicht, und sagt damit, das ist total rein, dieser Glaube. Da kommt nichts anderes rein, sondern da ist nur Gottes Wesen hineingekommen. Und dann sagt, also deswegen dieser ganz reine Glaube, der wirklich nur komplett aus Gott ist, der könnte zu einem Baum sagen, dieser Maulbeerbaum hat richtig tiefe Wurzeln. Na, Wilfried, du kennst es viel besser, wenn man bestimmte Bäume kriegt man gewissermaßen überhaupt nicht weg, gefühlt zumindest, andere ganz schnell. Und Jesus gibt in dem Fall eigentlich die Methode, wenn ihr den Glauben habt, diesen kleinen Senfkorn-Glauben, der aber sich komplett auf Gott verlässt. Sprecht zu diesem Baum, reiß dich aus und er macht's. Was man sich für Arbeit doch ersparen könnte. Und Jakobus vergleicht übrigens dann später Bitterkeit mit so einer Wurzel, die sich auch so richtig tief eingräbt. Also wie so ein Maulbeerbaum halt auch. Den man dann aber tatsächlich, wo man natürlich dann eben zur Therapie gehen könnte, ganz viel drum herumgraben oder tatsächlich zu sagen, nein, im Glauben daran, was Jesus für mich getan hat, raus. Und mitunter dann eben auch nochmal, es braucht manchmal etwas länger. Also, er reißt Wälder kahl, in seinem Tempel ruft alles Ehre. Nochmal, Ehre bedeutet Gewichtigkeit. Gibt es auch zum Beispiel in Offenbarung, dass die Ehre Gottes den Tempel so sehr erfüllt hat, dass keiner hinein kann, weil es so schwer ist. Das ist positive Depression, wenn man so will. Also, dass Gott einen niederdrückt, aber halt auf gute Weise. Im Tempel ruht alles Ehre. Gottes Wort hat die Gewichtigkeit, die es haben soll. Der Herr hat seinen Thron über der Flut. Der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. Das ist auch nochmal wieder hier, gerade der erste halbe Satz, mit dem, was wir bei Psalm 24 hatten, wo manche Leute dann ja sagen, ja, guck mal hier, flache Erde und so weiter. Wenn wir uns das aber heute angucken, was wir wissen, zum einen über die Erde selber, die ja nochmal im Erdmantel große Wasserkammern hat, über denen Gott ja gewissermaßen dann thront, und das auch außerhalb vom Universum nochmal eine Wasserschicht ist, wie dick auch immer die sein mag, Gott thront darüber. Und das Schöne ist auch, er thront über der Flut, das heißt, die Flut und alles Wassermäßige ist für das hebräische Denken Chaos. Wasser kann man nicht zügeln. Und da sie Eis ganz selten hatten, kann man damit auch nichts Ordentliches anfangen. Wasser ist einfach irgendwie komisch, aber Gott thront darüber. Oder wie man bei uns in Deutschland halt sagen würde, er steht über den Dingen. Er sitzt halt sogar über den Dingen. Er muss nicht drüber stehen, er sitzt drüber. Oder halt wie Jesus, er läuft darüber. Selbst das, wo wir keinen Halt haben, da kann er laufen. Und darum, der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. Also, König, der Herrscher, wo ich auch schon mal von einem anderen Pfarrer dann so, bei Facebook schreibe ich fast jeden Tag, wenn ich es dann nicht mal vergesse, ein, es ist der so und so viele so und so. Jesus Christus ist immer noch auf dem Thron. Habe ich irgendwann mal 21 angefangen, um mir selber halt zu zeigen, ja, gleich, ganz gleich wie das Chaos ist, Jesus regiert trotzdem. Und dann kam dann mal der Kommentar von einem Pfarrer, also richtig schön Theologe, alles gut studiert. Wir leben doch in einer Demokratie. Da kann ich das doch mit dem Königtum nicht machen. Ich habe ein bisschen angefangen zu diskutieren und habe mir dann gesagt, nee, Lassen wir's. Allein schon, weil König aus biblischer Sicht einfach auch bedeutet erstmal der Herrscher. Also ganz gleich, hatte ich auch schon mal, wir haben in Deutschland König Friedrich den Merzigen und König Frank-Walter den Steinmeierigen. Also von daher, wir haben sogar zwei Könige bei uns. Er ist der König in Ewigkeit. Also ganz gleich, wie lang irgendein König oder Königin, zum Beispiel eben die Queen mit über 70 Jahren, regiert, Gott bleibt in Ewigkeit. Da haben wir dieselbe Regierung. Also dann ist es ja manchmal, was Leute, die die Monarchie immer noch gut finden, gerne einbringen und sagen dann, unser Herrscher bleibt immerhin mitunter gerne auch Jahrzehnte dran, da ändert sich nichts. Bei einem guten Herrscher ist das auch super. Aber Gott, der ist sogar noch länger dran. Und eben, da er derjenige ist, der sich nicht verändert, kann ich immer bei ihm ankommen. Und ich habe eben als Kind Gottes das Privileg aus Hebräer 4, darum lasst uns hinzutreten, voller Freimut zum Thron der Gnade, zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Freimut kann man sogar mit Dreistigkeit übersetzen. Also wie das kleine Kind komplett dreist bei Mama und Papa ins Schlafzimmer kommt. Ganz egal, wie spät und alles Mögliche kann reinkommen. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben. Kraft tatsächlich in dem Fall auch alles, also ganz gleich was zu tun. Also wenn ich eigentlich nur in der Lage bin, auf dem Zahnfleisch zu gehen, Gott mir die Kraft gibt, aus dem Bett zu kommen und zur Arbeit zu gehen und den Alltag zu bewältigen. Aber die Kraft bedeutet auch, dass ich für jemanden bete und in der Kraft, die Gott mir gibt, geht es dem anderen auf einmal besser. Es kann das bedeuten, was ich eben von Bruder Jun hatte, mit dem ich kann über Mauern springen. Also Gottes Kraft hilft mir tatsächlich einfach, das zu tun, was ich selber nicht kann. Und das fängt direkt oberhalb von dem an, was ich nicht kann. Also eigentlich ergibt es schon die Kraft zu dem, was ich kann, aber eben ergibt es fürs Unmögliche direkt oberhalb über dem, was ich nicht kann, bis hin zu dem, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Und ich deswegen, also ich weiß, auf alle Fälle, den Vers hatten wir übersetzt, oder zumindest habe ich ihn gut noch im Kopf, weil das Wort er wird segnen ist das Wort Yivarech. Ich erkläre gleich, warum ich das noch sage. Und dann das letzte im Frieden ist Shalom. Also Yivarech Adonai et Amo Bashalom. Das Wort Yivarech ist das allererste Wort, das im sogenannten aaronitischen oder hohepriesterlichen Segen vorkommt. Also der Herr segne dich. Und das ist das erste Wort. Also dann Yivarechecha, also der Herr segne dich. Es ist zusammengebaut. Und das allerletzte Wort dieses Segens ist das Wort Shalom. Er gebe dir Frieden. Und David baut hier in den letzten Teilvers gewissermaßen nochmal den ganzen Segen mit rein. Dass dann jeder fromme Jude sich denken kann, also der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Schwingt das schon mal für alle mit. Und dann sagt er eben aber auch, er wird sein Volk segnen. Segnen bedeutet vom ganz ursprünglichen her die Kraft geben, dass es einem gut geht. Dass man sich vermehrt, dass man mehr wird. Und zwar, dass man zunimmt im Verständnis Gottes, dass man zunimmt in den irdischen Dingen tatsächlich sogar auch, immer aus Gottes Hand, und dann eben zunehmen in allen möglichen Varianten. Also Paulus schreibt dann zum Beispiel in 1. Thessalonicher 15, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, liebe Brüder, ich bin gleich fast da, dass ich ihn richtig zitieren kann. Jetzt wehren sich die Seiten natürlich, aber ich bin fast da. Darum, liebe Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also zunehmen ist tatsächlich gut. Johannes sagt zwar, er muss zunehmen, ich muss abnehmen, aber da gilt nur, dass ich als Mensch in meinem Fleisch abnehmen muss. Sobald ich in Jesus bin, darf ich zunehmen, was das Zeug hält. Und das darf sich dann auch nach außen zeigen. Und dann segnen mit Frieden. Frieden bedeutet auch nicht einfach nur die Waffen schweigen, sondern Frieden bedeutet auch wieder, es geht gut. Geht von, ich habe eigentlich herzlich wenig Geld, aber ich kann sogar ein bisschen geben, weil ich weiß, Gott versorgt mich mit dem bisschen, was ich habe, auch trotzdem noch. Und halt drüber hinaus, bis hin zu halt mit, ich habe so viel, ich kann eigentlich 99% meines Vermögens hergeben und ich lebe immer noch in Saus und Braus. Also ne, wieder von bis, kann alles Frieden bedeuten. Und gut gehen eben auch mit, dass es seelisch und physisch und alles Mögliche gut läuft und alles dazu. Gehört alles mit in den Frieden hinein. So, Psalm 30. Ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Also, jetzt die Überschrift. David hat diesen Psalm geschrieben, obwohl er ja wusste, ich werde es gar nicht erleben, aber er hat trotzdem diesen Psalm geschrieben, damit man ihn dort singt, wenn der Tempel eingeweiht wird. Weil, das hatten wir dann auch bei 2. Chronik, David war sich bewusst, okay, ich werde es selber nicht erleben, aber ich kümmere mich drum. Und das ist das, was viele ältere Leute dann nicht kapieren. Also die sagen dann vielleicht schon, okay, ich erlebe das nicht mehr, das sollen die junge Generation machen, aber sie kümmern sich nicht darum, wie David, Steine und Holz zu bringen. Steine spricht von dem, was habe ich mit Gott erlebt. Und das Holz spricht davon, was hat Jesus in meinem Leben getan durch das Kreuz. Das könnte ich viel weiter ausführen, lasse ich aber. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Du lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Also das Schöne ist ja, bei diesen Psalmen darf man immer wieder auch von Jesus lesen. Und gerade dieser Psalm, also dieser Vers ist wunderbar. Jesus, dessen Leib selber der Tempel Gottes ist, kann am Tag seiner Auferstehung sagen, ich preise dich, Herr, du hast mich aus der Tiefe gezogen, also aus dem Totenreich heraus, und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Also da, wo der Teufel eigentlich gedacht hat, ich habe ihn. Oder, wie es Paul Gerhardt so richtig schön formuliert in seinem Lied, auf mein Herz, er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei. Ehe erst mal meint und denket, ist Christus wieder frei und ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und nah sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Ruhm behält. Also, so richtig schön, der Teufel freut sich noch, es gibt auch so ein richtig herrliches Comic. Die Teufel feiern, alle in der Hölle sind richtig begeistert. Yeah, Jesus ist tot, schon seit 3 Tagen. Und ein Teufel guckt auf den Bildschirm der Überwachungskamera und hat nur riesen Augen, weil er gerade Jesus rauskommen sieht. Also, die Feinde können sich nicht freuen. Und das, wenn ich in der Auferstehungskraft Jesu lebe, dann gilt das auch mir. Auch wenn ich durch all diese Täler durchgehen muss, am Ende darf ich sagen, Gott zieht mich raus. Und da ist es auch wie dieses, seid fest und unerschütterlich, nehmt immer mehr zu, weil ihr wisst, dass euer Werk nicht vergeblich ist, denn im Herzen, sobald ich sage, es ist vergeblich, höre ich auf. Aber dann eben diesen Vers und Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch den Segen ernten, wenn wir nicht nachlassen. Also einfach zu wissen, der Sieg ist mir schon garantiert. Ich muss bloß dranbleiben. Also, ganz gleich, was das Problem auch ist, wieder, also mit dem Wort rangeht oder das. Herr, mein Gott, als ich zu dir schrie, da machtest du mich gesund. Könnte man jetzt so identifizieren, David ruft, ich bin krank und zack, steht er gerade. Wäre eine Variante. Hatten wir aber auch, entweder letztes Mal oder vorletztes Mal, gesund machen muss nicht unbedingt immer von jetzt auf gleich sein. König Hiskia hat 3 Tage gebraucht, bis er wieder komplett genesen war. Und das war eine Zusage von Gott. Also ein Heilungswunder, aber hat trotzdem 3 Tage gebraucht. Und wenn Jesus die Leute geheilt hat, also da, wo dann im Griechischen das Wort Therapeuo steht, das wisst ihr ja alle ganz genau, wo es dann steht, ne? Also das Wort steht manchmal da. Kann bedeuten, Jesus hat ihnen die Hände aufgelegt und manchmal ging es ihnen sofort besser, manchmal hat einfach der Heilungsprozess angesetzt. Also so wie wenn ich Medizin nehme und immer wieder, oder eben auch ne, wie mit der Axt, es braucht ein bisschen, aber es ist in Gang gesetzt worden. Und dann dürfen wir gerne sehen, es ist ein Unterschied zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Also Beispiel Abraham oder Abram zu dem Zeitpunkt noch. Gott sagt zu ihm, du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll der Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Von Gottes Perspektive aus war Abram, dann Abraham, schon der Vater vieler Völker. Obwohl nur Ismael, der nach dem Fleisch gezeugt, da war. Aber aus Gottes Warte war es, also Gott kann die Dinge schon so sagen, die sind für ihn schon komplett beschlossen. Und weil Gott ja auch nicht an Raum und Zeit gebunden ist, ist er eigentlich auch schon an der Stelle, wo das Problem gelöst ist. Und das ist auch zum Beispiel hier. Also schriest du dir und da machtest du mich gesund. In dem Augenblick, in dem David gebetet hat, ist er in der geistlichen Welt gesund. Aber es braucht noch, bis sich das, was in der geistlichen Welt geschehen ist, auch in der sichtbaren Welt zeigt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also nicht nur bei Heilung, sondern auch bei anderen Sachen. Eben wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. In dem Augenblick bin ich gerettet, aber ich sehe es noch nicht unbedingt. Ist auch mit der Rettung halt ne, aus Sünden und so weiter. Ich sehe das ja noch gar nicht, dass ich von Sünden gerettet bin. Manchmal spüre ich es auch gar nicht. Es gibt ja Leute, die kommen, sind dann zu Tränen gerührt, andere sind richtig fröhlich und andere merken gar nichts. Gerade ein Pastor, Greg Laurie heißt er, ist ein großer Evangelist in Amerika. Der hat gesagt, als er das Übergabegebet gesprochen hat, hat er nichts gemerkt. Er hat dann hinterher gemerkt, gut, dass gerade mir das passiert, weil ich den Leuten dann sagen kann, wenn er nichts spürt, ist nicht schlimm. Das Wichtige ist, was in der geistlichen Welt passiert ist. Und auch da, also ich berufe mich auf Jesu Namen, ich berufe mich auf Gott, ich schreie zu ihm und dann, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, das ist 1. Johannes 5, Vers 14, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was immer auch wir bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, eigentlich sogar erhalten haben, was wir bitten. Sehe ich aber noch nicht. Dranbleiben, Gott schon dafür danken, dass er sich darum gekümmert hat. Und es wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Und dann kann man eben gerne auch noch die Engel mit dazu nehmen und alles Mögliche. Engel kümmert euch jetzt gefälligst auch noch mit rum. Ihr seid meine Diener, weil ich Kind Gottes bin. Passt. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt. Du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Können wir auch ganz viele Beispiele nehmen. Wunderbares Beispiel zu diesem Psalm, zu diesem Vers wäre Daniel in der Löwengrube. Der ist runtergeschmissen worden und er kommt wieder raus und seine Feinde werden runtergeschmissen mitsamt der Familie und Gott zeigt dann, dass die Löwen wirklich hungrig waren, weil die Leute sind schon verspeist gewesen, bevor sie den Boden berührt haben. Aber Daniel ist halt komplett verschont geblieben. Und Jesus kann eben auch sagen, er ist von den Toten auferstanden, aber seine Feinde sind halt alle gestorben. Dann heißt es weiter, Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Da wir nicht katholisch sind, brauche ich euch nicht erklären, dass es nicht nur diejenigen sind, die wir in Kirchenfenstern haben. Ist aber trotzdem immer wieder gut, sich das selber bewusst zu machen. Auch ich bin einer seiner Heiligen. Und das nicht nach all diesen Kriterien, die katholische Kirche hat, sondern nach den Kriterien der Bibel. Heilig bedeutet ausgesondert, also den Stuhl darfst du nicht benutzen, das ist Opas Stuhl, der ist ihm heilig. Ganz genau so. Also seine Heiligen, also alle, die wir zu ihm gehören, die er ausgesondert hat, ob aus dem Volk Israel oder aus der Gemeinde. Was sollen wir tun? Ihn loben. Also Lob singet dem Herrn, preiset seinen heiligen Namen. Loben und preisen bedeutet beides, Gott dafür loben und preisen, wer er ist. Und dann eben auch sein Name ist ja auch das, tatsächlich das, was er ist. Und wenn man es doch mit Dank wieder durcheinander bringt, sage ich auch gerne immer wieder, macht nichts, denn Gott ist der Erlöser, also erlöst er. Wenn ich ihm also aus Versehen danke dafür, dass er mein Erlöser ist, macht es ja nichts, weil er erlöst ja. Also von dem her geht immer noch. Denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Also der Augenblick kann manchmal ein bisschen länger wirken. Kann jahrelang dauern, gewissermaßen, also zumindest aus meiner Warte, aber lebenslang ist die Gnade. Und da wir das ewige Leben haben, ewiges Leben lang, sehr hat seine Gnade. Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Abend ist auch vom Hebräischen her eigentlich sogar die Nacht. Also die Nacht durch in der Finsternis wird geweint, aber morgens kommt die Freude. Also Gott schenkt immer wieder einen Neuanfang. Deswegen ist das so wichtig, dass er gesagt hat, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es gibt immer wieder den Neuanfang. Immer wieder den Punkt, wo ich dann doch zum Lachen wiederkommen darf. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmer mehr wanken. Bin nicht sicher, ob David das jetzt von seinen äußeren Umständen aus, also von den sichtbaren Umständen aus machen lässt. Also als es mir gut ging, sprach ich, werde nimmer mehr wanken. Also von wegen, bin reich abgedeckt, ich habe genug Geld, habe gute Familie, habe alles das. Ich werde nicht mehr wanken. Dass er sich das einfach bloß einredet und dann kommt aber der nächste Schlag und dann geht's dann aber nicht mehr. Also es passt zumindest jetzt mit dem Kontext, aber es geht eigentlich auch sonst, als es mir gut ging, dass er sehen kann, es geht mir an Gott gut. Wer das so sagen kann, der wankt tatsächlich nicht mehr. Dann heißt es aber, denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Passt übrigens auch mit dem, was wir in Psalm 18 hatten. Also gewissermaßen geht David hier auf seine eigenen Werke ein. Als du aber dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Also, da passt jetzt eben doch wieder mit dem, was ich zuerst gesagt hatte. Alles Äußere stimmt eigentlich. Ne? Super Frau, Auto, Haus und so weiter. Job passt wunderbar, genug Geld auf dem Sparkonto. Und dann heißt es nicht mal mehr, dann aber als eine Wirtschaftskrise kam oder als mich meine Frau verließ, sondern als Gott sein Angesicht verbarg. Also als das Allerwichtigste weg gewesen ist. Da hat David sich zu Tode erschreckt. Heißt später in Psalm 104, wenn du dein Antlitz verbirgst, erschrecken sie. Und nimmst du ihnen deinen Odem, werden sie wieder zu Staub. Also da, wo Gott mich nicht anblickt, wo ich, wenn ich hingucke, nicht sein Gesicht sehe, dann muss ich Angst kriegen. Weil ich dann nicht mehr sehen kann, dass Gott mir gnädig ist, dass er mir freundlich gesonnen ist und alles. Also ich, zu dir, Herr, rief ich, zum Herrn flehte ich, was nützt mir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Übrigens, das Ganze jetzt auch nochmal mit Jesus zusammen. Jesus hat ja auch sagen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also auch Jesus ist da durchgegangen. Durch dieses Verlassensein, dass er selber komplett erschrocken war, obwohl er doch eigentlich den Vater so gut kannte. Und dann auch, was nützt mir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Entschuldigung, jetzt habe ich es falsch gelesen. Tatsächlich, also ich darf mit Gott verhandeln. Was bringt es dir denn, wenn es mir nicht gut geht? Also, das ist etwas, was dann zumindest im westlichen, frömmeren Bereich dann manchmal, ach nein, bring mich einfach um, du kriegst ja die Ehre. Aber David sagt, aus einer ganz anderen Frömmigkeit heraus, was bringt dir das denn? Es bringt dir eigentlich nur, dass die Leute sagen, guck mal, Gott hat ihm ja nicht helfen können. Und dann darf ich Gott selber vorhalten, also wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkünden? Dazu müsste Gott den Staub wieder formen zu einem Menschen und ihm den Odem einhauchen. Herr, höre, sei mir gnädig, Herr, sei mein Helfer. Also, zweimal Herr, also der Name Gottes, höre. Heißt da nicht, dass Gott sagt, ja, ich hab's gehört. Kennt ihr vielleicht, dass man es manchmal irgendwo sagt, ja, ich hab's gehört. Oder dass man es selber hört, ich hab's gehört. Oder ich hab's gehört. Aber es passiert nicht. Sondern, wenn Gott hört, soll er dann auch entsprechend handeln. Höre und sei mir gnädig. Gottes Gnade ist der Schutz meines Lebens. Also, dass er sich dann wieder mir gegenüber gut verhält, sei mein Helfer, sei mein Heil, sei meine Rettung. Da steckt der Name Jesus drin. Also, Herr, sei Jesus für mich. Und zwar mit allem, was wir von Jesus haben, wo er irgendwo ein Retter war. Als die 5000 Männer plus Frauen und Kinder da waren und eigentlich nicht richtig zu essen hatten, war er der Retter, indem er sie versorgt hat in der Wüste. Als Petrus im Wasser versunken ist, und nur gerufen hat, Herr, hilf mir, war Jesus sein Retter. Jeder, der sagt, Herr, ich bin in meinen Sünden gefangen, hilf mir, der ist dann mein Retter. All das kommt mit da rein. Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Also, Klage verwandelt in Reigen. Klage und Reigen ist beides Musik. Also, Klage ist wie Totenklage, bloß dass er seine eigene Totenklage gesungen hat. Und dann wird ein Reigen da draus. Also, aus dem Lied zum Tod wird ein Hochzeitstanz. Aus der alten Leier, ich bin verloren, ist mir nicht mehr zu helfen, wird das neue Lied, das ich Gott singen soll. Das neue Lied, das er mir geholfen hat. Dass ich den anderen auch singen darf. Also Klage verwandelt in Reigen. Im Deutschen kann man das wunderbar machen, indem man von Moll auf Dur geht. Ich weiß nicht, wie das zu Davids Zeiten war, aber und man kann es dann ja auch noch ganz anders machen. Also man kann Taktart ändern, alles Mögliche geht. Auf alle Fälle, plötzlich wird dasselbe Lied anders. Vielleicht kennt ihr das in Amerika, gerade in den schwarzen Gegenden, also von den Afroamerikanern, bei Beerdigungen wird gerne erstmal traurige Musik gespielt und plötzlich endet das in richtig fröhliche Musik, so dieses Oh When the Saints und alles Mögliche. Auch weil die da wissen, der Tod ist ja nicht das Letzte, sondern wir kommen zu Jesus. Und dann, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Also, erstmal, Sack ist Trauerkleidung gewesen. Sack ist aber auch um einiges schwerer. Also, gerade von den Materialien her und alles, also der Sack drückt runter und alles. Und dann heißt es tatsächlich, du hast ihn mir ausgezogen. Das heißt also, Gott selber, der halt darüber bestimmen kann, was ich anziehe und Co., hat gesagt, das gehört dir nicht mehr. Du ziehst es aus und du kriegst die Freude an. Dass ich nicht mehr in der Trauer rumlaufe, die ich haben sollte und dürfte und könnte, also aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt, sondern Gott sagt, du bist in Freude gekleidet. Und jetzt freust du dich, auch wenn es dir nicht so geht. Aber sobald du dich darüber freust und dran bleibst, dann wirst du sehen, dass ich dir noch viel, viel mehr gebe. Und dann kannst du dich darüber freuen, wenn der Teufel dir Dinge stehlen will, weil du weißt, du hast ihn dabei ertappt und aufgrund meines Opfers kriegst du noch viel, viel mehr dabei raus. Das mit Freude gegürtet bedeutet dann auch, also beim Sack hatte man keinen Gürtel an. Aber der Gürtel, der war dann auch, das war ein Zeichen der Ehre. Also je nachdem, was für ein Gürtel man dann hatte, war das ein besonderes Zeichen. Also ne, nicht nur wie einfach durch eine Schnur dran, sondern richtig einen schönen Gürtel. Um zu zeigen, ich habe jetzt diese Ehre. Und die zeige ich den Leuten auch, dass Gott mir geholfen hat. Wozu hat er mich gegürtet? Dass ich dir Lob singe und stille werde und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Also loben für das, was Gott tut, was Gott ist. Danken für das, was Gott ist. Loben für das, was Gott ist. Danken für das, was Gott tut in Ewigkeit. Dafür hat Gott mir geholfen. Ganz kurze Anmerkung noch. Letztens eine Predigt gehört von einem Pastor, der sagte, du kannst nicht einfach bloß Gott geben, also in den Opferbüchse tun und so weiter, und dann von Gott verlangen, dass er dir wieder was zurückgibt, wie so ein Handelspartner. Und mir ist dann direkt eingefallen, wieso? Das macht Gott doch auch. Zum Beispiel jetzt hier, eben, hast mit meine Klage in Reigen verwandelt, hast den Sack der Trauer ausgezogen, mich in Freude gegürtet. Wozu? Damit ich dir Lob singe und dass ich dir danke. Gott ist da in Anführungszeichen egoistisch. Es geht ihm um seine eigene Ehre, aber nicht, weil er halt so unsicher wäre oder halt über das, sondern weil er weiß, das hilft den anderen Menschen um mich herum auch, dass Gott auch denen helfen kann. Also Jesus, danke für dein Wort, danke, dass wir sehen dürfen, wer du bist, danke, dass wir von dir reden dürfen und danke, dass wir vor allem in dieser Freude und dem Reigen losziehen dürfen in die Welt. Amen.